Heaven's Day!
Huh?
No!
Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu Weihnachtsspecial 2023. Ich bin der Joe, bekanntlich der weihnachtlichste Mensch der Welt.
So viel Enthusiasmus.
Deswegen
und vor allem dieses Trios.
Genau, vor allem dieses Trios. Deswegen mache ich auch die Anmoderation, weil ich Weihnachten so sehr liebe. Mm. Aber wer die Filme gesehen hat, die wir dieses Jahr als Christmas Special besprechen, der wird sich eh wundern. Ah ja, oder wird sich denken, naja, das hat ja Joe wieder ausgesucht, weil er Weihnachten hasst. Aber ich war es ja gar nicht. Ich bin unschuldig. Nämlich Ted hat sich das hier den Wahnsinn ausgedacht, warum wir das Silent Night, Deadly Night Franchise einmal besprechen. Silent Night, Deadly Night 1 bis 5. Weihnachtshorrorfilme, Slasherfilme. Ted, what the fuck? Bist du ich? Was ist los?
Ja, ich verwandle mich so ein bisschen so in den Joe. Also so vom Genre-Filmmaking, ich nähere mich da immer mehr an, Jahr für Jahr.
Sehr gut, sehr gut. Dass die Propaganda wirkt.
Nee, tatsächlich. Wir haben uns ja überlegt, was wir dieses Jahr so machen. Und ich hatte drei Sachen, die bei mir rumgeschwommen sind in meinem Kopf. Und einmal war es so eine 2000s Comedy à la irgendwie Elf und Polar Express und keine Ahnung, so in die Richtung. Beziehungsweise das war eigentlich mal eine Comedy. Und das andere war so, wollte ich mir irgendwas überlegen, dass irgendeine Thematik, wo ich Jingle All The Way, den Schwarzenegger-Film mit reintun konnte. Aber da ist mir nichts anderes dazu eingefallen, irgendwie um den Film mit irgendwie zwei, drei anderen Filmen zu paaren. Und dann das letzte war halt so, ja, okay, irgendwie so trashiger Horror. Beziehungsweise, ja, keine Ahnung, ich wusste nicht, ob er trashig ist oder nicht, aber auf jeden Fall Filme, von denen ich noch nie was gehört hatte. Und da haben sich halt hier, auf einmal haben wir hier so eine Filmreihe mit 5 Filmen drin, die hat sich halt perfekt ergeben.
Sehr gut.
Ich bin alles andere als böse, weil ich schon von der Reihe gehört hatte, aber nur lose.
Okay.
Und wie ich immer von der Reihe gehört hatte, war, weil Leute gesagt haben, yo, Silent Night, Deadly Night 4, what the fuck?
Witzig. Yep. Ich hatte auch schon von der Reihe gehört, tatsächlich. Und zwar durch Red Letter Media. Die haben nämlich Silent Night, Deadly Night zweimal besprochen. Und Garbage Day ist einer ihrer häufigst verwendeten Memes.
Nice. Das ist perfekt, dass ich es ausgesucht hatte, weil ich hatte noch nie was davon gehört. Erst auf meiner Suche bin ich drauf gestoßen und richtig nice, dass ihr das schon irgendwie peripher im Blick hattet.
Ja, also deswegen, ich war positiv überrascht, als du damit ums Eck gekommen bist. Ja. Und ich bin happy, dass wir es gemacht haben. Ich bin auch happy, dass wir alle 5 Filme gemacht haben, weil nur die ersten 3,
Ja, natürlich.
Eine andere Diskussion.
Ja, das stimmt schon. Das wär eine ganz andere Diskussion. Aber ich wollte nur sagen, also noch eine Sache. Ich hatte tatsächlich jetzt ziemlich gute Zeit mit diesen 5 Filmen. Also
auch.
More often than not. Auf den dritten werden wir jetzt zu sprechen kommen, aber ja.
Wir haben schwache Stellen, aber absolut. Also.
Vor allem haben wir im vierten Film ein Comeback von, wie heißt er, Brian Usner, ne?
Ja. Yeah. Mhm.
Brian Usner.
Halloween-Special-Veteran sozusagen bei uns. Und das, also ich hatte das nur so eben gerade dunkel im Kopf, und als dann sein Name am Anfang des Films war so, oh, this is gonna be good. Es war's. Aber da kommen wir noch nicht hin, denn ich würde sagen, wir fangen jetzt mal am Anfang an, wo dieses ganze weirde, inkonsistente Franchise überhaupt losging, nämlich mit Silent Night, Deadly Night, Stille Nacht, Horrornacht aus dem Jahr 1984 unter der Regie von Charles E. Sellier Jr. mit Lillian Chauvin, Gilmer McCormick, Tony Nero, Robert Brian Wilson, Charles Dierkop, Linnea Quigley, Randy Stumpf und vielen mehr, Leo Gatter, Will Hare und so weiter. Und der Film handelt von Billy, der am Anfang des Films mitbekommt, wie seine Eltern brutal von einem Mörder im Santa Claus, im Weihnachtsmannkostüm, ermordet werden, davon ein heftigstes Kindheitstrauma mit sich trägt, dann mit seinem kleinen Bruder zusammen in einem von Nonnen geführten, sehr eisern geführten Waisenhaus aufwächst, wo er immer wieder, wo quasi Konfrontationstherapie so an der Tagesordnung ist. Also es ist, weil die das total geil finden, die Kinder die ganze Zeit so retraumatisieren, finden die richtig super. Funktioniert ja auch. Und als er dann ein junger Erwachsener ist, kriegt er einen Job in einem Spielzeugladen und ja, wie es ja so kommen muss, als Weihnachtszeit ist, fällt der Weihnachtsmann-Schauspieler aus, den ja die Amis immer, also oft gerne haben in solchen Läden, um damit Kinder dem sagen können, hier, ich wünsche mir ein Fahrrad und so. Und dann sagt sein Chef, ja komm, du siehst doch so weihnachtlich aus. Hier, zieh das Kostüm an. Und als er das Kostüm anzieht, wird er instant retraumatisiert und geht auf einen Killing Spree à la Killing Sprees, angefangen mit seinen gesamten Kolleginnen und Kollegen. Und ja, punisht sich seinen Weg durch die Stadt bis ins Waisenhaus, in dem er aufgewachsen ist. So, 79 Minuten blödeste Exploitation. Luke,
ja.
Wie ging es dir denn mit dem?
Also es war gute Exploitation. von den Slasher-Filmen aus der Zeit würde ich sagen, es ist einer der besseren. Und ich habe irgendwo gelesen, dass er sogar, also auf jeden Fall im gleichen Jahr raus wie ein klassischer, was, Friday the 13th? Nee, es war Nightmare on Elm Street, war, glaube ich.
Ja, genau.
Kam im selben Jahr, vielleicht sogar in derselben Woche raus. Also irgendwie kamen die sehr nah beieinander raus. Und ich finde, er hat viel, also er hat nicht ganz die wacky, goofy Energie, die Nightmare on Elm Street hat, aber er ist ein Close Contender, was irgendwie die Kills angeht, was irgendwie die, ja, die einfach nur das komplett absurde Setup, das ist irgendwie traumatized by Santa und irgendwie dann einfach auch in einer Welt lebt, in der er umgeben ist von Weihnachten und dann merkt man so richtig einfach, dass er die Person, die irgendwie diese Ursprungsidee hatte, einfach so ein Weihnachtsmuffel war und dachte so, okay, wie können wir das so zerstören, wie es nur geht.
Und nachvollziehbar.
Das ist der erste Schritt, ne, auf diesem Weg, das alles zu zerstören und es ist ein guter.
Ted, wie ging's dir?
Ich hatte eine ziemlich gute Zeit mit denen sehen. Also ja, guter Exploitation-Film. Ich habe im Weiten mehr irgendwie, ja, Trash erwartet, nicht Trash, aber Overacting erwartet. Tatsächlich, also der und vor allem unser Main Guy, der spielt das sehr straight und deswegen funktioniert das für mich dieser so gut und dann dieses einfach sein Punishment Streak fängt sehr stark an in den Toyladen und ich finde es auch dann so lustig, wie es dann einfach so sofort in diese einfach die Tropes einfach findet. Also Toyladen, was ist das nächste? Promiscuous Tweens having sex. Was ist das nächste? Paar fucking Bullies. Irgendwo, mitten im Nirgendwo. Ja.
Alles dabei.
Einfach. Ja, genau. Und dann halt zurück ins Waisenhaus, um Mother Superior umzulegen. Und der hat kein Fett, der macht einfach, der weiß, was er will und it's a ride. Also es hat ziemlich Spaß gemacht.
Nice, ging mir ganz ähnlich. Also ich kann ja durchaus sehr viel Spaß haben mit einem einfach, ich finde immer Exploitation ist ein Genre, das ist einfach ehrlich. So, das mag ich daran. Ne? Das ist so, ja, wir versprechen Boobs und Violence und here it is. Das ist oft ehrlicher als ein Film, der irgendwie, keine Ahnung, seine niederen Instinkte vertarrend in irgendwas Pseudokünstlerischem so, ne? Und das ist halt ein ganz klassischer Exploitation-Slasher halt so, der komplett auf niederen Instinkten funktioniert. Sex und Gewalt, das ist, was dieser Film liefert. Auf schon eine trashy Art. Also es ist schon, also unser Hauptdarsteller, ne, ist jetzt nicht die Ikone des Schauspiels und hat jetzt auch nicht die Rolle seines Lebens hier. Der Großteil dessen, was er hier zu tun hat, ist schockiert, grimmig gucken und panisch rufen.
Ja.
Und gelegentlich halt mal jemanden eine Axt in den Kopf hauen oder so. Und das macht er sehr solide. Und ich mag auch so den 70s-Look dieser Filme, ne? Dieses so ein bisschen grimy, keine Ahnung. Der Low-Budget-Look dieser Filme ist auch was so einen gewissen Charme ausmacht, ne? Wenn die Kills gut gestaltet sind, dann ergänzt sich das einfach schön. Und das hat dieser Film einfach gut geliefert. In genau der Zeit, in der es liefern soll, ne?
Das ist
unter 90 Minuten.
Ja. Und das zieht sich auch durch, ne? Also keiner dieser Filme overstates and welcome, was die Runtime angeht. Kann ich schon mal. Also.
Naja, einer von ihnen hat nicht genug Futter für diese Runtime.
Ja, gut, das ist wahr. Ich meine, aber das liegt am Film, das liegt nicht in einer Runtime.
Yes. Also. Korrekt. Sie sind alle völlig in der perfekten Horror-Runtime von 90 Minuten plus minus 10. Ja. So, ne?
Was ist euer Favorite Kill?
Ja, genau.
Der Favorite Kill aus dem Film. Oh, muss ich nochmal nachdenken. Ich habe gerade schon so ein bisschen hier durchgeklickt und das Revue passieren lassen. Ich finde, also die mit den Leuchtketten erdrosselt werden, ist ein ziemlich geiler. Ich glaube, das ist mein Favorite.
Ja,
also mit
same.
Der Lichterkette, die Lichterkette.
Same, einfach der erste, weil er halt für mich einfach aus dem Nichts kam und wie er ihn da einfach hochgehoben hat mit einem Arm.
Ja, das ist einfach, das nur mir erklärt, die haben einfach übermenschliche Kräfte, so die Brüder.
Das ist halt auch so ein bisschen Teil von so Exploitation-Horrorfilmen, ne, so die Fetischisierung, klar, von weiblichen Körpern, aber auch von männlichen Körpern, so dieses, okay, das ist halt einfach ein Hunk.
Ja.
Of a dude.
Ja, es ist indiscriminate nudity in diesem Film.
Ja, durchaus. War ich auch überrascht davon. Es ist jetzt nicht, auch ihn sehen wir sehr nackt in vielen Momenten.
Ja.
Und das ist halt auch Teil davon, ne? Er ist halt einfach so übermenschlich, hunky, stark und so weiter.
Mhm.
Sodass jeder so ein bisschen auf seine Kosten kommt, der wegen Sex und Gewalt hier ist, ne? Ich glaube, ich finde, also ich musste sehr lachen bei der Pfeil- und Bogen-Geschichte.
Ja, oh ja, stimmt.
Ja, das war awkward einfach.
Ja, genau. Und halt auch dann, wo er die eine am Hirschgeweih aufspießt und dann der andere Typ reinkommt und sie nicht sieht, aus irgendeinem Grund sie nicht sieht und dann sich irgendwann umdreht und sie erkennt und dann einen Fight mit ihm, mit dem hier Schürhaken noch hat und so weiter.
Mhm.
Das war einfach schön. Also es war einfach so, ja, mehrere Lacher. Aber wahrscheinlich ist der ganze Toy Store, ne, wo er seine Kollegen der Reihe nach umlegt, ist wahrscheinlich der beste Teil des Films.
Ja, ja, es hat sowas Friday the 13th mäßiges irgendwie. Wir sind in einer enclosed Space und jetzt werden einfach alle der Reihe nach gekillt.
Aber ich meine, er hat ja so ein, also ich finde, was mir an dem gefallen hat, ist, dass er ja schon eine Self-Awareness hat, eine gewisse. Weil das ist ja schon voll für Comedy gespielt, wo er da erst im Lager hinten die zwei umlegt oder drei und vorne der Chef sich noch mit der anderen Mitarbeiterin besäuft und dann sie hört die ganze Zeit was oder Schwissoch und da ist so nix. Und genau, also diese ganze Sauf-Arie zwischen den beiden in Kombination mit dem, was halt hinten abgeht. Das war schon sehr lustig. Mhm. Ich habe laut gelacht. What can I say?
Ah, sehr schön.
Wart ihr beide dann auch so enttäuscht, dass er am Ende Marvel Superior nicht kriegen konnte?
Ja, wir brauchen halt irgendwas für den zweiten Film.
Ja.
Was eine Überleitung. Aber ja, ich war enttäuscht. Es war inkomplett. Und dann dachte ich, ja, genau, zweiter Film.
Mhm.
Und dann ist der zweite Film was sehr anderes.
Wer möchte den denn kurz übernehmen?
Luke, möchtest du uns erzählen, was der zweite Film
sehr
ist?
Gern, ja, sehr gern. Meine Überleitung zum zweiten Film. Silent Night, Deadly Night Part 2. Pickt da ab, wo der erste aufgehört hat. Aber erst nach 30 Minuten, weil die ersten 30 Minuten dieses Films einfach ein komplettes Retelling des ersten Films sind. Was ihn wahrscheinlich anderthalb Sterne meinerseits gekostet hat. Aber dafür haben wir dann ich nehme das Wort Genialität selten in den Mund, aber die Genialität der Performance von Eric Freeman als dem Bruder von unserem Protagonisten im ersten Teil, als dem Bruder von, wie heißt er?
Von Billy.
Billy, genau, Billy. Nämlich.
Genau, Billy wird am Ende des ersten Teils natürlich
Billy stirbt.
Gekillt.
Ja, genau. Ja. Und jetzt kommen wir, es ist sein Bruder Ricky dran. Ricky ist nämlich jünger und den sieht man am Anfang noch als wirklich Baby quasi in der Wiege. Und man möchte sich denken, dass der gar nicht so mega traumatisiert ist von der ganzen Sache. Aber das ist er. Der Film ist von Lee Harry übrigens und irgendwie, ja, spielen noch andere mit. Und. Genau, Ricky nämlich wurde traumatisiert davon, dass die Polizei den Hausmeister niedergeschossen hat, der Monastery, in der er auch aufgewachsen ist, der als Santa Claus verkleidet war und die Polizei dachte, es ist Billy, aber war es nicht. Es war.
Wir schießen einfach den erstbesten Weihnachtsmann, der rumläuft, das ist einfach so.
Yes. Ist es Kritik an den Cops? Vielleicht.
Auf jeden Fall. Ist ja schon immer so ein Ding in diesen Slasher-Filmen, dass die Cops sehr ineffektiv sind.
Das stimmt, das zieht sich durch, ja, also vielleicht tatsächlich, ja. Auf jeden Fall ist Ricky jetzt also traumatisiert. Und wir beginnen quasi den Film im Mental Asylum, wo er diese ganze Story erzählt und dann den Typen umbringt, der ihn interviewt. Und jetzt muss ich gerade überlegen, passiert das dann, bricht er dann aus und dann killt er die Leute? Nee, das ist quasi, er ist da, dafür da, dass er die Leute gekillt hat. Ich bin mir nicht mehr sicher.
Nee,
er bricht aus
und er bricht dann auf seinen Rampage.
Ja. Stimmt, genau. Er bricht aus, um auf eine Rampage zu gehen, verliebt sich.
Unter anderem
auch. Und tötet in der Neighborhood Leute. Und dringt letztendlich in die Monastery ein, um die Mother Superior umzulegen.
Obwohl, nein. Die Rampage ist davor.
Ja, ne? Also
er
genau.
Aus, nur um Mother Superior umzubringen, weil er genau, lebt ja von genau, seiner Freundin genau. vorher.
Right.
Das hat mich nämlich
verwirrt. Ja.
Genau,
ja.
Weil die Rampage, die wird dadurch ausgelöst, dass er irgendwie, er guckt einen Film, er ist im Kino irgendwie mit der Frau, in die er verliebt ist und wird dann aber gebullied. Und weil sein Bruder Bullies gehasst hat, wird er quasi, wird sein Killer gehen, aktiviert und dann geht er raus und tötet den, indem er ihn mit einer Hand hochhebt und dann sehen wir, es ist sein Bruder, weil er kann einen Mann mit einer Hand hochheben und erwürgen und ja, und dann geht er auf eine Rampage, also genau, er tötet einen Mann, indem er ihn hochhebt mit einer Hand, ihn erwürgt und ihm dabei einen Schirm in Weihnachtsfarben natürlich in die Brust rammt und diesen Schirm dann öffnet, was ein schönes Bild ist. Was gab's noch für schöne Kills? Es gibt natürlich Garbage Day, wobei ich gar nicht mehr weiß, was der Inhalt des Kills war. Ich weiß nur noch, dass er Garbage Day ruft.
Wo er dann mit dieser, man hat ja irgendwann so eine Knarre und läuft durch diese Neighborhood und gibt die geilste Lache aller Zeiten. So yeah. Einfach so.
Ja. Und im Kino, ja, den Film, den er sieht, sind ja einfach nur die ersten Szenen von dem Santa Claus aus dem ersten Film.
Yes. Ja. Ja,
bevor
ja,
er, genau. Bevor er die Eltern umbringt, sondern wo er irgendwie so einen Drugstore-Typen umbringt.
Ja, so, also es ist
yo.
Bullying und Santa Claus sind seine Trigger auf jeden Fall. Genau, und dann bricht er aus, um in die Monastery einzudringen, um die Mother Superior zu killen. Und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob er sie überhaupt killt. Ehrlich gesagt.
Doch.
Ich glaube, er killt sie, aber mit einem,
doch,
kleinen,
stimmt, ja.
mit einem kleinen Fake-Out, wo ich für eine Sekunde dachte, oh no, sie hat wieder überlebt.
Ja.
Und hier ist sie nochmal absichtlich richtig eklig gemacht.
Wo sie halt ja, wirklich, mit ihren Narben. Wo kommt
woher die dann kam?
Who knows, was zwischen den zwei Filmen passiert ist.
Man weiß es nicht, aber ich meine,
sie hat ein hartes Leben.
Auch beim nächsten Teil wird man sich nicht sicher sein, was eigentlich passiert ist zwischen den Filmen.
Ganz schön viel.
Sehr viel. Aber bevor wir jetzt schon wieder überleiten, möchte ich euch kurz fragen, was war denn hier so euer, wie fandet ihr den? Wie fandet ihr Silent Night, Deadly Night Part 2?
Okay, ich muss sagen,
Ted, genau.
Also mich hat die erste halbe Stunde gar nicht so gestört. Also ich war überrascht, dass sie das machen. Und ich dachte mir so, ja, okay, die wollen einfach nicht 40 Minuten rausbringen, sondern es sollten halt 80 Minuten werden. Aber allein mit diesen Cutaways, also mit diesen, immer wieder ist das Zurückkommen zu Eric Freeman und seiner Performance. Ich finde, ich fand ihn genial. Also Video, also ich muss zustimmen. Ich fand ihn einfach genial für diesen Film. Ich fand seine Rolle und seine Performance fand ich einfach, er ist einfach ein Trash-Icon,
einfach nur dafür
und tatsächlich einfach nur dafür würde ich mir den Film auch nochmal anschauen, also ich würde den ersten skippen, also den ersten kann ich jetzt einfach gepflegt skippen, weil ich kann einfach den zweiten anschauen, ich krieg meine Zusammenfassung, ich krieg Eric Freeman
das Best-of
und dann kann ich mir einfach sein Over-the-Top-Acting für die nächsten 40 Minuten anschauen, das ist einfach
nice. Ja.
Und ich meine im Letterboxd irgendwo gelesen zu haben, dass das irgendwie auch so absichtlich so war, weil der erste tatsächlich anscheinend sehr schnell aus den Kinos wieder rausgeholt wurde. Das heißt, sehr wenige haben den ersten Film überhaupt gesehen und dass man irgendwie, wenn man einen zweiten Teil hat, kann man,
sie
das so als
Grund haben sie gesagt. Genau. Das war nur, haben wir nur an die Zuschauer gedacht, nicht an unseren Geldbeutel,
natürlich.
Nur an die Zuschauer.
Aber nee, also Eric Freeman war für mich genial. Einfach dieses, auch einfach die ästhetische Choice bei seinen Flashbacks, seine Rampage am helligsten Tag zu haben.
Ah.
Und auch jetzt, wo wir beim zweiten Film schon anfangen, so, okay, we don't really give a fuck about Christmas. Und es geht halt, und es zieht sich dann weiter, die nächsten Filme, aber hier fangen sie auch schon so an, so, I don't really care. Wir werden schon irgendwie das zusammenflicken, dass es eine Franchise, nicht eine Franchise, aber eine gewisse Kontinuität da drin ist, aber we don't really give a fuck. Und ja, mir hat es sehr gut, ich hatte sehr großen Spaß damit, muss ich ehrlich zugeben. Ich hätte es nicht gedacht.
Ja, mir ging es nicht so mit der ersten Hälfte. Also, ich habe, das ging los und wir sehen das erste Mal so ein Flashback in den ersten Film und ich war so, oh no. Oh no, es ist einer von denen, es ist eine Clipshow, Ja. Weil ich meine, das kennt man ja aus, wenn man ältere TV-Serien guckt, wird man immer wieder auf solche Episoden stoßen, wo irgendwann gegen Ende der Season die Kohle ausgeht und dann beschlossen wird, ja okay, wir machen eine Clipshow, wo dann, keine Ahnung, irgendwelche Charaktere sind im Fahrstuhl gefangen und erzählen sich Geschichten und wir springen zurück in ältere Episoden, um quasi Momente wieder zu erleben, weil sie sich zurückerinnern, so, ne?
Ja.
Und dadurch erfüllen wir unsere vertragliche Obligation, den bestimmten Episoden-Count abzuliefern und sparen aber so viel Geld. Und das ist, was das hier ist.
Ja.
Könnt ihr hinterher behaupten, das haben so viel sie wollen. Ja, die Zuschauer. Was natürlich auch so ein bisschen relevant ist, weil Home-Video gab es dann noch nicht oder ging da los irgendwann. Ja, doch, 87, doch, gab es dann schon. Aber wenn du den verpasst hast damals, kann ich schon sehen. Aber nein, das ist eine Sparmaßnahme und nichts anderes.
Ja.
Und ja, klar, seine Performance ist halt lustig. Aber holy fuck, habe ich auf die Uhr geguckt, bis endlich. Ich hab gedacht, okay, ist jetzt der ganze Film so und dann ist noch irgendwie 10 Minuten Killing Spree, aber das ist ja dann schon ein bisschen mehr glücklicherweise. Und dann hatte ich ja auch Spaß, wo der dann manisch lachend irgendwie durchs helligste Tageslicht gezogen ist und Leute abgemurkst hat, dann war es ja schon ganz lustig. Und vor allem die Kinoszene ist so funny. Das Kinoset schaut so billig aus. Und da sind nur zwei, also ne, da sind die Bullies, die halt einfach so weirdes Hackling machen, wie nur möglich.
Ja.
Also niemand redet so, aber das ist ja auch der Witz. Und dann ist da noch so ein älterer Dude mit seiner Tochter oder so. Also zwei andere Leute sitzen da und ignorieren einfach alles, was da passiert. Und wo unser Typ dann den Bully umlegen geht, oder dann gibt es so diesen, also fast schon so einen Cartoon-Shot, wo die halt hinter den Sitzen irgendwie rangeln und die anderen gucken so hin und ja. Und das ist so silly. Damit hätte ich Spaß.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und Garbage Day ist natürlich iconic.
Awesome. Garbage Day.
So, Garbage Day. So stupid. Luke, wie ging es dir damit?
Ich habe ihn geliebt. Also man mag es vielleicht jetzt nicht glauben, weil ich irgendwie sehr wirr zusammengefasst habe, aber es ist irgendwie so ein bisschen ein Haze geworden mit den anderen Filmen danach. Also es war irgendwie, weil sie sich alle so mit Weihnachten befasst haben, also oder teilweise auch gar nicht, habe ich diesen Killing Spree dann durcheinander gebracht gerade und jetzt habe ich mich gerade nochmal durch die Bilder durchgeklickt und es ist so witzig einfach. Also es ist einfach, diese Performance rettet diesen Film total, weil nach der ersten Hälfte ging es mir auch ein bisschen so, wo ich dachte, boah, hey, ja, keine Ahnung, machen wir das? Alles klar, fühlt sich ein bisschen cheap an. Und dann in dem Moment, wo er so richtig, also wir haben ja immer wieder die Zwischencuts, wo er dann irgendwie mit dem Psychiater redet und weil ich schon wusste, dass der Film geil wird, also dass er diese One-Liner hat und so, dachte ich so, ja, ist, okay, ein Glimpse und nee, okay, und jetzt halten wir auf den Psychiater drauf und dann erscheint er plötzlich direkt neben seinem Ohr und flüstert ihm ins Ohr und das ist einfach alles schon so bescheuert irgendwie. Ich wünschte, der hätte bei irgendwelchen Just Say No Drug Commercials mitgemacht, weil ich hab das Gefühl, das ist sein Calling. Er hat den Look dafür, er hat die Performance dafür, es ist einfach ein Match made in Heaven. Und gleichzeitig ist natürlich vor allem das Match made in Heaven dieses Skript für ihn, weil er einfach so ausrasten kann. Das ist so bescheuert und dumm. Und es ist ein richtiger Actors-Movie, finde ich, weil es ist so... So Wish-Fulfillment. Das ist einfach Wish-Fulfillment.
Den als Actors-Movie zu bezeichnen ist geil.
Ja, weil es ist so, aber halt aus einem anderen Grund. Ja, das ist aus einem anderen Grund. Ja. Das ist nicht, weil du denkst, boah, das ist die krasseste Performance aller Zeiten. Das ist halt einfach die hammieste Performance ever. Und es ist so witzig, so geil. Und ich bin so neidisch.
Ja, und er scheint ja einfach Spaß damit zu haben.
Ja, genau.
Er hat also, Geld genau. dafür bekommen, Spaß zu haben. Also hoffentlich genau, hat er Geld bekommen.
Geld dafür bekommen. Ja, ja, klar. Wahrscheinlich nicht viel. Aber man kann nur hoffen, dass er durch den Kultstatus und dass Leute sich den immer wieder angeguckt haben, hoffentlich. Ich weiß nicht, ob er noch lebt bis heute.
Er war jeden Penny wert.
Ja.
Und das ist
ja,
die Sache. Ja. Für mich auch in den Psychiater-Szenen, halt auch während die Clipshow lief, jedes Mal, wenn es zu ihm zurückging und er so richtig so tief in die Kamera guckte. Und dieser Four-Four-Break, wie einfach so seine Augenbrauen hochschießen und er halt irgendeinen Dreck halt sagt. Und es war einfach beautiful.
Ah. Gibt's hier einen Favorite-Kill?
Also Garbage Day ist kein guter Kill, weil er ihn einfach nur erschießt.
Ja.
Das kann ich überlegen.
Ja, für mich ist es der Regenschirm.
Ja, wahrscheinlich der Regenschirm.
Ich muss laut lachen, als der passiert ist. So einfach, yes, das ist fun.
Das ist fun. Für mich auch. Der Regenschirm und dann einfach noch, was ich ganz gut fand, war einfach dieser kleine Fake-Out mit der Mother Superior, wo die Polizei reingestürmt kommt und dann sieht man sie da sitzen.
Ja.
Und ich mir so, wie hat sie das jetzt überlebt? War sie einfach wirklich schneller als er und hat ihn einfach erstochen? Und auf einmal fällt halt ihr Kopf runter. Und dann lacht er von hinten so. Und dann stimmt er mit der Angst halt auf die Leute mit den Schusswaffen. Und dann, perfect.
Yes.
Vor allem, dass er die Zeit nimmt. Also okay, die Polizei kommt gerade. Ich gehe jetzt in den Schatten, nachdem ich sie da hingehockt habe.
Ja.
I love it.
Er inszeniert halt auch einfach noch gerne.
Ja, ja. Er ist halt noch kreativ in seinem Spree.
Kannst du nichts sagen.
Ja, er ist ein echter Performer.
Artist.
Ja, also
wie
der
kommen
Regenschirm,
wir dann zum dritten Film?
Genau, zum dritten.
Tja, was ist jetzt die schlaue Überleitung?
Die schlaue Überleitung ist, dass er zwar von der Polizei angeschossen wird, aber nicht stirbt.
Oh yeah.
Und dann im dritten Film, wir sind 10, 20, 30 Jahre später, who knows, eine unbestimmte Zeit später.
Sind wir im selben Universum? Wer weiß das schon?
Who knows? Wir wissen nur, dass da Ricky im Koma liegt, gespielt von einem anderen Schauspieler mit irgendeiner Headplate und irgendwie so einem Glashut for whatever reason. Und am Anfang des Filmes sehen wir einen Albtraum von unserer Protagonistin, gespielt von Samantha Scully. So eine, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Das ist Jennifer Connelly Lookalike.
Voll. Ja, ich habe mehrmals kurz gedacht, ist das Jennifer Connelly?
Hier, der Film ist von Monte Hellman. Und so wie wir es hier geschafft haben, den irgendwie ins Universum mit reinzubringen, ist, dass wir ein blindes Psychic-Mädchen haben, dass die Doktoren versuchen, irgendwie mit Dricky in Verbindung zu setzen, während er im Koma ist. Und sie halt dadurch, dass sie neben ihm schläft, in einem anderen Zimmer Albträume von ihm kriegt und die Flashbacks zum ersten Film wir wieder kriegen.
Awesome. An dem Punkt war ich dann so, okay, gotta respect.
Yes. Good sirs.
Ihr habt jeden Cent, den ihr...
Fool me once, shame on you, fool me twice.
Genau, exactly. Ist einfach so, okay, ihr habt echt gesagt, hey, wir haben Geld für diesen ersten Film ausgegeben, might as well use it, und zwar so viel wie möglich.
And absolut. By God, they're using it.
Oh yeah.
Aber ja, also wir haben eine relativ lange Sequenz, irgendwie 10 Minuten von ihrem Albtraum, den sie vor Ricky wegläuft und er will zu ihr, und da hat sie halt auch mehrere irgendwie Albtraum-Szenarien dort mit Weihnachtsmännern, die sie umbringen wollen und keine Ahnung. Ich kann mich jetzt, tatsächlich, das ist der Film, an dem ich mich am wenigsten erinnern kann, weil das ist der least engaging Film von den allen fünf. Deswegen werde ich jetzt schwer sein, das alles hier zurechtzustückeln. Für mich war sehr überraschend einfach, zwei Leute aus Twin Peaks waren einfach hier, der Doktor und ihr Bruder, die halt beide sehr prominente Rollen in Twin Peaks haben. Vor allem der Doktor, den kennen die meisten auch noch vielleicht aus einer sehr jungen Rolle. Das ist der Hauptdarsteller im originalen West Side Story, Tony.
Yes, right.
Das fand ich sehr cool, aber ist auch nur eine Side Note. Was auf jeden Fall passiert ist, sie geht da raus, sie hat keinen Bock mehr, sie hat keinen Bock auf diese Albträume. Wir wissen auch gar nicht, was der Doktor überhaupt machen will mit dieser Verbindung. Who gives a fuck? Sie geht nach Hause mit ihrem Bruder, von dem wird sie abgeholt. Sie ist blind, habe ich ja schon erzählt, glaube ich. Und dann aber wacht Ricky auf und er ist immer noch irgendwie mit ihr verbunden und er kann alles hören, was sie sagt, und geht einfach, folgt ihr. Und auf dem Weg bringt er alles und jeden um, den er den er so findet. Vor allem, wenn er getriggert wird.
Aber halt gar nicht mal so viele, ne?
Ja, eine Handvoll Leute. Und dann folgt er ihr halt.
Meistens läuft er einfach nur stoisch irgendwo hin.
Genau. Und irgendwie landen wir dann bei ihrer Oma. Und da war Ricky aber schon da. Der war früher da, weil er die Instructions... Die Instructions hat er gehört und dann konnte er denen schneller folgen als die eigentlichen Leute,
yo, die da entlang gefahren sind. Fadenscheinigste Argumentation aller Zeiten, warum der Plot jetzt braucht, dass er schneller ist.
Und dann ist halt die Oma nicht da und sie fürchtet sich und sie wüsste nicht, was los ist. Und dann nach und nach hat die Oma umgebracht, er bringt den Bruder um, er bringt die Freundin vom Bruder um, auch gespielt von einer David Lynch-Kollaborateurin von Mulholland Drive. Laura Herring ist einfach in einer sehr jungen Rolle hier. Und was noch? Der Doktor kommt, weil er ihn verfolgt. Da gibt es ein paar sehr belanglose Szenen zwischen Doktor und dem Sheriff, die da zusammen zu fahren, um den Festing zu machen.
Das war wild, die beiden halt einfach so. Jedes Mal, wenn es zu denen zurückgeschnitten hat, war so, warum ist das hier? Was machen wir ja eigentlich? Warum führt ihr jetzt so weirde Gespräche? Was hat das mit irgendwas zu tun?
Genau.
Außer Zeit zu füllen.
Ja, absolut gar nichts. Es ist nur Zeit zu füllen. Die haben gedacht so, wir können es uns nicht mehr erlauben, nochmal zum ersten Film zurückzuschneiden. Jetzt müssen wir nochmal irgendwas machen. Tatsächlich, ich kann mich ans Ende nicht erinnern, stirbt Ricky ja oder nein? Stirbt Laura ja oder nein? Weiß ich nicht mehr. Nur ich kann mir nichts mehr erinnern, nachdem der Doktor stirbt. Ich weiß nicht, wie dieser Film endet. Habe ich komplett, I'm blank.
Ich glaube, Ricky stirbt, oder nicht?
I guess.
Ja.
Also die kämpfen, die landen dann im Keller und dann sticht sie ihn ab oder so.
Ich glaube auch, dass er stirbt. Ich habe auch irgendwie das Bild, das mentale Bild, wie er stirbt, aber ich weiß gerade auch nicht mehr so genau.
No idea.
Yeah, well.
Anyway.
This movie.
What did you think, Joe?
Ja, also am Anfang des Films war ich ganz hoffnungsvoll, weil, also ich fand, also ne, wir sind schon so tief drin im Weirdness-Abgrund, dass es war eigentlich eine natürliche Progression, jetzt jemanden mit psychischen Kräften da einzuführen. Das hat total Sinn gemacht. Mhm. Die jetzt, okay, Frau mit psychischen Kräften, die eine Verbindung zum Killer des letzten Films hat, der übrigens jetzt in einem Koma liegt und sie haben seinen Kopf aufgesägt und sein Hirn guckt raus und er hat eine Glaskuppel drüber, um das Hirn zu beschützen. Macht er, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Das ist, wo das hin. Das, ja, 100%. War ich an Bord. Hat Sinn gemacht. Und auch hier Crazy Doctor doing Crazy Doctor Shit. Auch das. Ja. Voll an Bord. Und dann kommt der Punkt, da haut sie dann ab mit ihrem Bruder und dann steht Ricky auf und läuft und läuft und läuft und dann fahren der Sheriff und der Doktor und die reden über irgendwelchen belanglosen Crap und dann Ricky läuft und gelegentlich läuft er auch noch und arg viel mehr passiert in diesem Film nicht und dann am Ende läuft Ricky stoisch durch ein Haus und legt mal hier und da jemanden um, aber halt, also wow, also der war super zäh und trotz ökonomischem Filmemachen im Sinne von, wir flashen back zum ersten Film und machen alles Mögliche, aber das war. Ich fand den eher sehr langweilig. Wie ging's denn dir, Luke?
Mir ging es ähnlich. Also es ist ein ziemlich lahmer Film irgendwie, wenn man die anderen so im Hinterkopf hat. Und ja, das Intro, ist schon am Anfang hat er mich irgendwie nicht so gekriegt. Ich glaube, es ist einer, ich überlege gerade, ich glaube, die alle habe ich am Stück geguckt, bis auf den habe ich irgendwie so zwischendurch geguckt, weil ich so die ersten 20 Minuten geschaut habe und dann dachte ich mir, den muss ich irgendwie irgendwo nebenher schauen, das ist mir jetzt gerade irgendwie zu lame, dann habe ich in der Bahn irgendwie die Hälfte angeguckt, da war es dann zwischendurch schon interessant, wo ich dachte, okay, diese Vibes, diese ein bisschen introvertierte Vibes habe ich so ein bisschen gekriegt dadurch, dass halt nicht so wahnsinnig viel passiert ist.
Aha.
Also es war so ein bisschen ein, naja, ja, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, in Filmsprache fassen soll. Er hat sich halt so angefühlt wie ein Film, der, ne, also ein sehr langsamer Film, der sehr quiet ist und mit seiner langsamen Erzählweise irgendwie versucht, das rüberzubringen, aber er hat nicht so wahnsinnig viel rübergebracht oder versucht rüber. Also das hat halt irgendwie gefehlt. Ja, und also hab wirklich gestruggelt, wach zu bleiben an Stellen und entsprechend ist es definitiv mein least favorite der ganzen Reihe und ich habe nicht so wahnsinnig viel dazu zu sagen. Ich könnte dir nicht mal sagen, was mein favorite kill ist. Ich glaube, mein favorite kill ist die Tatsache, dass Rickys Gehirn offen liegt. Und das ist kein Kill. Das ist einfach nur eine Tatsache. Ted, wie ging's dir denn?
Der hier war sehr öde. Also ich hatte nicht große Hoffnungen, aber so die ersten 10 Minuten waren intriguing. Und dann dachte ich mir so, okay, das könnte in interessante Richtungen gehen. Oder halt so ein Setup mit diesem psychically linked und mit so multiplen irgendwie so Nightmare on Elm Street-Szenarien, wo sie sich dann in den Träumen begegnen. Das könnte sehr interessant werden, vor allem, weil sie es halt auch sehr sparse machen können. Also die erste Sequenz ist zwar jetzt nicht irgendwie ein Banger, aber es ist interessanter als der ganze restliche Film.
Ja.
Und ja, sie lassen es komplett liegen. Es kommt überhaupt nicht mehr vor und it's completely pointless. Mhm. Und der Rest ist sehr öde. Also ich konnte, wie gesagt, ich kann mich an den Film kaum erinnern.
Mhm. Ja, geht mir ganz genauso.
Und Joe hat ja gesagt, so, oh ja, diese weirden Gespräche zwischen Psychologen und Sheriff. Also ja, ich konnte mich erinnern, dass die Szenen da waren, worüber die geredet haben. No fucking idea.
Ich erinnere mich nur, dass ich mir teilweise gedacht habe, was hat das gerade mit irgendwas zu tun?
Ja.
Also ich hatte definitiv mehrmals diese Reaktion, wo die, und dann sind die nicht auch irgendwo gestoppt oder so? Das war bizarr einfach, die beiden.
Bizarr ist, ja, genau das richtige Wort. Und der Rest war halt sehr, sehr öde. Und jetzt, wo ich habe auch überlegt, so, habe ich einen Favorite Kill? Nein. Es war auch alles sehr öde inszeniert. Einfach. Da haben sich jetzt nicht irgendwie welche großen Gedanken gemacht, irgendwas exciting zu machen oder gross zu machen oder goofy zu machen oder silly zu machen. Also sie sind in keine Richtung gegangen. Es kamen keine Entscheidungen mehr irgendwie, wo sie versucht haben, außerhalb des Plottes irgendwas interessant zu machen. Sondern einfach so, ja, nee, we're just gonna shoot what's in the script in the most boring way possible.
Ich fand, am Anfang gab es ja diesen, aber das ist mehr so eine Vorahnung, die sie ja hat, wo sie da im Krankenhaus wartet, dass ihr Bruder sie abholt, ne? Wo dann diese Rezeptionstante sehr unhöflich zu ihr ist und sie dann so weggeht. Bitch.
What
the fuck? Und dann, genau, dann sitzt sie ja da und dann schläft sie ja offensichtlich ein und hat diesen Traum, dass sie dann die Tante findet, wie die gerade am Sterben ist und so. Und da habe ich, das war zumindest effektmäßig ein aufwendiger Kill, so, you know.
Ja, das stimmt.
Something.
Ja. Ja, ja.
Guess, es ist kein Regenschirm, aber...
Nee, es war kein Regenschirm. Es war nicht mal ein Garbage Day. Es war einfach nur...
Ja, ja.
Meh.
Nee, das ist das Unterhaltsamste an diesem ganzen Film, ist einfach der Look von Ricky. Der Hirn-exposed Look.
Ja, ja.
Das stimmt. Ist halt ganz absolut lustig.
Leider muss man sagen, dass dieser Film, weil er in der Mitte ist, die Franchise zu einem Shit-Sandwich macht.
Stimmt. Weil
wir einfach hier bergab gegangen sind. Aber Gott sei Dank sehr weit bergauf gehen.
Enter Brian Usner, Regisseur von Silent Night, Deadly Night 4 Initiation. Es spielen mit Maude Adams, Tommy Hinckley, Alice Beasley, Clint Howard, Marjane Holden, Gene Bates und Laura Lockhart und viele mehr. Und es gibt wohl Verbindungen zu den anderen, aber ist sehr wenig vorhanden. Der Film beginnt damit, dass eine Frau brennend von einem Gebäude stürzt in den Tod und unsere Protagonistin arbeitet bei einem Fernsehsender, einem News-Fernsehsender, einem Nachrichtensender, sagt man auch. Und sie fühlt sich sehr disrespected, wenig respektiert von den Männern in ihrem Arbeitsumfeld, die auch alle einfach furchtbar sind. Und beschließt, hey, ich gehe jetzt auf eigene Faust dieses Verbrechen untersuchen und da werde ich denen allen zeigen, dass ich eine gute Reporterin sein kann. Da werde ich mich beweisen. Und ziemlich schnell wird sie reingezogen in ein weirdes Ritual von einem Hexenkult, die sie mit Substanzen, ihr Substanzen verabreichen, wo sie dann anfängt, Halluzinationen zu haben von Riesen, Insekten und allem anderen ekligen Shit, der um sie rum passiert und letztlich wird sie Teil eines Rituals, eines Initiation-Rituals in diesen Hexenkult, wo sie dann ein Kind zur Welt bringt, aber am Ende entscheidet sie sich dann doch, nö. Und es ist ja alles sehr body-horrorig, weil Brian Usner und Screaming Mad George, der die Effekte gemacht hat, hier und beim nächsten. Ted, Wie ging es dir mit Silent Night, Deadly Night 4 Initiation?
Sehr gut. Brian Usner is very welcome, als ich den Namen gesehen habe in den Opening Credits, war ich, yeah, fuck yeah, let's see what it is. War dann überrascht, dass wir einfach einen Film hatten, der in Retrospect in diese Franchise reingeworfen wurde, weil er halt einfach gar nichts mit den anderen Filmen zu tun hat, bis auf wahrscheinlich eine ganz kleine Szene, die sie, oder im Prinzip ein Shot, den sie eingefügt haben, wo wir wieder im Fernsehen den ersten Film anschauen.
Mm. Awesome.
Yes. Das hat sich hier fast schon wie Fanservice angefühlt, wie so ein, wie
ja.
So ein Wink, Wink.
Ja, ja. Aber ja, ich hatte eine sehr gute Zeit mit ihnen. Ich habe ja Society schon sehr gemocht. Und der hier geht halt mit seinem Body Horror eher so in die, in eine großen Buggy-Richtung. Also hier geht es halt viel um Insekten und die halt auch in den Körper aufgenommen werden und dann ausgeschieden werden. Also es ist schon ein paar ziemliche große Sachen sind hier mit dabei. Ich mochte den so, den blatant, also Society ist ja auch, wir haben es hier nicht mit subtilen Filmen zu tun. Und hier genau das Gleiche. Also es ist, der Film fängt an und du bist einfach erstmal, du bist sehr intrigued mit dieser ersten Leiche, die in Flammen aufgegangen ist und die so hohl wirkt und der und dann Clint Howard da einfach da reingreift und er auch einfach so den größten Weirdo aller Zeiten spielt. Auch eine Performance, die ich sehr gefeiert habe. Und dann die ganzen Leute im Fernsehsender sind halt alles die härtesten Sexisten auf dieser patronizing Sexismus, der halt der hier ist, der von aus den 80ern und den spielen sie alle sehr gut. Er ist sehr offensichtlich, er ist sehr on the nose. Und mochte ich als Setup für irgendwie so Man-Killing, irgendwie so Witches, die nach neuen Rekruten suchen. Also
ja.
War dann tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, dass ich dagegen entschieden hatte. Ich dachte so, oh, vielleicht gehen sie dann nochmal so in eine extreme Richtung, so mit Revenge und allem, aber das war es dann nicht. Aber nichtsdestotrotz, sehr interessanter Film, auch lustiger Film für mich. Der Body Horror war wieder sehr cool gemacht, sehr gut gemacht. Mhm. Und ja, für mich, Clint Howard war ein Highlight. Einfach so ein weird guy. So ein weird Pet hat er gespielt für diese Hexen. Einfach the one guy that is serving them. Und der aber auch Ricky heißt. Was ja auch so der halbe Nod zu den anderen drei Filmen ist. Who knows?
Ich habe auch irgendwo gelesen, dass er das eventuell sein soll, aber das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll.
Ja, ich glaube, die haben ihn einfach so genannt, nachdem das entschieden wurde.
Yeah.
Weil es fühlt sich auch so an, als ob auch erst nach irgendwie 95% der Produktion gesagt wurde, hey, wieso machen wir das nicht im vierten Teil? Weil irgendwie es doch irgendwie zur Weihnachtszeit spielt, während in Los Angeles. Oh, I guess. Und tatsächlich heißt der Film auch in manchen Regionen, ich glaube in der UK, heißt er auch einfach nur Bugs. Mhm. Also da hat auch nichts zu tun. Die haben den Titel auch gar nicht gegeben zu Silent Night, Deadly Night. Ha.
Ja, das habe ich auch gelesen. Sehr spannend. Das ist irgendwie so, ja, also es klingt alles nach, also nee, wissen wir gesichert irgendwas über die Produktion? Egal, ich will jetzt gar nicht zu sehr abdriften, wir haben noch gar nichts.
Aber ja,
nicht recherchiert.
The best so far.
Sehr gut. Bin ich dran? Oder?
Ja, hau raus.
Ich hab gerade den Faden verloren, weil ich zu sehr über die Produktion von diesem Film nachgedacht habe. Entschuldigung. ich fand ihn richtig geil. Also das war mit einer meiner Favorites aus dieser Reihe. Brian Usners Hirn ist wunderschön, wenn auch creepy. Also die Dinge, die er sich da ausdenkt und auf den Screen bringt, sind richtig großartig und super Ideen. Und ich muss echt, also ja, ich muss echt mehr von ihm anschauen. Also das sind wirklich, wirklich krasse Body-Horror-Ideen. Abgesehen davon ist auch diese ganze Hexenkabale Story witzig und interessant. Er fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Teil von diesem Franchise. Klar.
Null.
Gar nicht. Also es ist einfach ein anderer Film. Vielleicht hat ich habe mir zwischendurch gedacht, ha, vielleicht muss der Film außerhalb dieses Franchises sein, damit ich ihn wirklich, wirklich, wirklich enjoye. Nee, aber er ist wirklich großartig. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich hatte auch super viel Spaß mit dem. Also auch hier, ne, ich wusste nicht, dass es Brian Usner ist. Ich wusste, also ich hatte eben nur gehört, hey, Deadly Night 4, weirder Shit. Und dann kam sein Name in den Opening Credits und ich war so, oh yes, oh yes. Und geliefert hat er definitiv. Es ist nicht Society-Level an Gore und Body-Horror-Weirdness, aber geht schon in die Richtung. Also diese ganze Ritualsequenz ist fucking verstörend.
Ja, yeah. Ja.
Also wirklich. Und das war fun.
Ja.
Weil das so arbeitet mein Hirn. Das mag das. Mag verstört zu werden. Und genau, was das jetzt mit Silent Night, Deadly Night zu tun hat oder generell mit Weihnachten, who knows? Keine Ahnung. Die Wissenschaft streitet sich bis heute darüber, was es damit wohl auf sich hat. Aber was soll ich sagen? Ich bin sehr froh, dass dieser Film existiert und dass er vielleicht durch dieses Franchise existiert, weil der hat echt sehr abgefuckte Sequenzen und halt einfach diese, allein schon, wo es losgeht, wo sie das erste Mal hier diese Rieseninsekten oder Insekten generell in ihrem Haus hat, in ihrer Wohnung hat und so anfängt, ihr ganzes Mobiliar umzuwerfen, um an die eine Kakerlake oder was auch immer es ist, ranzukommen und sie dich findet und so weiter. Was ein, allein das ist ein absoluter Albtraum. Oh mein Gott, ich würde genauso reagieren und ich wäre wahrscheinlich genauso erfolgreich. Das war allein schon super gruselig. Und dann natürlich diese ganzen Hexenkult, Man-Killing, Witch-Cult-Geschichte war auch sehr, sehr, sehr lustig. On the nose, natürlich, aber why the fuck not? Und halt einfach sehr goofy, sehr eklig, sehr verstörend dadurch. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem.
It's a riot.
Yeah,
Ich habe recherchiert. Übrigens.
Do tell.
Also er ist eigentlich gedacht gewesen als der dritte Teil ursprünglich mal von Silent Night, Deadly Night. So die Anfänge dieses Skripts. Und dann hat Seth E. Daniel, der auch Society mitgeschrieben hat, einfach seine Ideen, die in Society nicht reinkamen, genommen und hier reingepackt. Und die haben ja innerhalb von einem Jahr Dark, also Society, Bride of the Reanimator und Welcome to Hell gemacht. Er und Brian Usner. Das heißt, wahrscheinlich war es so ein bisschen ein Blur und sie haben einfach ihre Ideen, die in Society nicht reingepasst haben oder in Bride of Reanimator, einfach hier reingesteckt und deswegen fühlt er sich nicht mehr so an wie in Silent Night, Deadly Night Streifen, wow. Weil sie einfach ihre eigenen Ideen rein. Sie haben einen Ryan Johnson gemacht mit Silent Night, Deadly Night.
Geil.
Die Expectations subverted.
Aber sowas von.
Ja, das ist sehr lustig. Also ja, nee, also es ist keineswegs das Kopfkino, das ich hatte, nämlich, dass er als eigentlich ein anderer Film gedacht gewesen wäre und dann mussten sie ihn halt Silent Night, Deadly Night nennen, weil, keine Ahnung, Studio wollte so. Sondern, ja, das Skript ging all over the place, vermutlich. Das ist sehr witzig.
Okay.
Also nehme ich es so an. Vielleicht gibt es eine Doku. Ich hätte so gerne ein Behind-the-Scenes.
Ja, ich schaue gerade, warte, also ich klicke mich hier gerade durch die Production Companies für die Filme.
Ja.
Und es ist, jeder Film ist jeweils eine neue Production Company. Beim ersten Film war es Slayride, beim zweiten Film war es Silent Night Releasing Corporation, beim dritten Film war es Quiet Films Incorporated, beim vierten Film war es Silent Films Incorporated und beim nächsten Film ist es Still Silent Films Incorporated.
Ja, genau. Ich weiß, Still Silent, so super lustig.
Oh boy.
Das war so random.
Oh.
Und das ist auch jeweils immer nur die einzigen Filme, die jemals produziert werden. Ja,
natürlich, natürlich. Ich meine, wenn du deine Company so nennst, dann gibt es nur einen Film, den du machen kannst.
Und zwar den nächsten Silent Night, Deadly Night.
Ja.
Ist ja jetzt nicht, also ist schon, ne, wenn man jetzt irgendwie einen Indie-Film macht oder so, einer, der jetzt nicht bei einer Firma angesiedelt ist, dann ist es üblich halt für diesen Film einfach eine Firma zu gründen. Das wird hier einfach so gewesen sein.
Okay, verstehe.
Und die Namensgebung dafür war halt immer sehr lustig.
Okay.
Auch kreativ einfach.
Ja. Silent, Quiet Films, Silent Films, Still Silent Films.
Still Silent. Ah, schön. Habt ihr einen Favorite Kill / Goop Horror Moment hier? Ein Body Horror Element?
Also das, was für mich am effektivsten war diese Teil von dieser Ritualsequenz, wo, was ist passiert? Also, die haben so diese große Slug aus hier rausgeholt.
Yeah.
Und dann wurde sie aufgeschnitten von Ricky und dann ihr wieder eingeführt.
Yeah.
Ja.
Das war einfach, da war ich
yeah.
verstört.
Yeah.
Das war ziemlich nice. Ich fand für mich das Beste die Hotdog Fingers. Yes. Wo ich so sehr an Everything Everywhere All at Once denken musste, dass es so bescheuert war. Aber dann auch so dieser ganze Aspekt. Wir haben auf dem Fantasy Filmfest einen Short gesehen, der quasi dieses Ding hatte, wo die Leute ineinander, also die Sex hatten, die quasi diese einfach eine sehr enge Beziehung hatten und Klammern und so. Und dann sind sie ineinander hineingewachsen sozusagen. Also aneinander festgeklebt und ihre
durcheinander
Körper, durcheinander durchgewachsen quasi. Genau, bis sie am Ende wieder sich voneinander getrennt haben. Und daran muss ich so ein bisschen denken, weil ihr Körper ja so ein bisschen mit sich selbst verwächst. Und das war definitiv mein technisch auch irgendwie der coolste, also nicht der coolste, also das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber technisch irgendwie auch so ein spannender Aspekt, wo ich dachte, boah, hey, wie cool irgendwie das, wie krass das aussieht und es ist so simpel und ja.
Ja, ich muss da auch dran denken. Also würde mich nicht wundern, wenn der Kurzfilm, also muss ja fast davon inspiriert gewesen sein.
Ja, ja, also das ist kaum.
Also jetzt irgendeinem Brian Usner / Screaming Matt George Film.
Ja, was hat Matt George sonst so gemacht? Muss ich jetzt mal schauen. Weil es ist irgendwie,
Look.
Das haben wir schon, den Namen schon ein paar Mal gesagt.
Der hat auch den nächsten gemacht.
Mhm. Ich meine, beim nächsten hat auch Brian Usner das Script mitgeschrieben.
Yes.
Und produziert, ja.
Und produziert, genau.
Der hat Predator gemacht.
Oh, okay.
The Abyss, Big Trouble in Little China.
Mhm.
Sein letzter Film war 2013, This is the End.
Ach, witzig. Okay. Ich kann mich an kein Special Effects Make-up oder Special Effects da drin erinnern.
Ja, doch.
Okay. Ich weiß nicht mehr, ist eine Weile her.
Da
ja, witzig.
Dinge. Aber die Hochzeit war definitiv da in den 80ern, 90ern.
Ja. Joe, hast du schon eigentlich deinen? Ja, hast du schon gesagt, ne? Dein
ja.
Ja.
Ich würde sagen,
on with it.
Bleiben wir bei Brian Usner und Screaming Matt George.
Yes, Silent Night. Deadly Night Teil 5, The Toymaker. Ist ein Film, den ich heute angeguckt habe. Und es ist ein Film von Martin Kid Rosser mit Jane Higginson, Tracy Frame, Brian Bremer, William Thorne und so weiter und so fort. Das Skript eben, wie schon gesagt, von Brian Usner und Martin Kid Rosser, dem Director dieses Films. Und hier sind wir jetzt wieder mehr an Christmas angelangt. Es gibt einen Toymaker, der auch der Namensgebende ist, mit Namen Joe Pedo.
Ja, ich musste laut lachen, als das so
war. Und der hat auch einen Sohn namens Pino. Get it? Und die zwei sind aber nicht unbedingt die Protagonisten, sondern Derek, ein kleiner Junge, der in der Anfangssequenz dieses Films vom Sexhaben seiner Eltern verstört wird, was auch ein häufiges Element ist in diesen Filmen, dass irgendwie ein Kind seinen Eltern beim Sex zusieht oder irgendwelchen Leuten, nicht den Eltern unbedingt, irgendwelchen Leuten. Dann an der Türschwelle ein Geschenk findet, das an ihn adressiert ist und sein Vater öffnet das dann aber und schickt ihn ins Bett, wird von diesem Geschenk getötet. Und zwei Wochen später ist es, Derek hat noch kein Wort gesprochen und kann also nicht sagen, dass es ein Spielzeug war, das den Vater umgebracht hat. Und die Mutter bringt ihn zum Toy Store in Kalifornien, kurz vor Weihnachten, wo alles sehr warm aussieht und sommerlich ist, einfach immer wieder klasse. Genau, und der Toymaker, gespielt von
Mickey Rooney,
genau. Eben dieser Joe Pedo ist ein bisschen weirder, komischer alter Mann, der einen noch weirderen, komischeren Sohn hat. Und genau, dieser weirde, komische Sohn verhält sich so, als wäre er fast nicht menschlich. Ha! Was könnte es damit auf sich haben? Und dann gibt es außerdem noch so einen anderen weirden Dude, der ganz schön heiß aussieht und der dort Spielzeug irgendwie einkauft und dann in einem Motel dieses Spielzeug auseinandernimmt. Und man beginnt sich zu fragen, ist er derjenige, der das Killerspielzeug gebastelt hat oder also das Spielzeug von denen genommen hat, um es umzubauen? Allerdings wird das relativ schnell dann wieder so schnell gar nicht, aber so nach der Hälfte des Films ungefähr erfahren wir, dass er der ehemalige Geliebte von Sarah, der Mutter von Derek und die Witwe des Verstorbenen am Anfang ist. Und dass er auch der Vater von Derek ist. Irgendwie eine Affäre, die sie mit ihm hatte und dann war er aber, musste ins Militär, bla bla bla. Uninteressant, auf jeden Fall sind die zwei heiß in love. Und parallel dazu erfahren wir, dass die Familie Petho in dem Haus, in dem Derek mit seiner Mutter lebt, mal gewohnt hat Und deswegen Pinocchio, Pino in dieses Haus irgendwie einbricht und auch immer mal wieder dort Geschenke hinterlässt. Und dann wird relativ schnell klar, dass Pino diese Killergeschenke gemacht hat, um Derek umzubringen, damit er wieder ins Haus kommen kann und der wahre Sohn von Sarah werden kann.
Hell yeah.
Weil das ist sein Platz. Dann könnte er ein Mensch werden. Und das ist alles nur, weil er keinen Penis hat. Aus Penis. Das ist ja, das ist, ich meine, Penisneid ist ja eigentlich ein Kampfbegriff aber in dem Fall ist Penisneid tatsächlich applikabel, weil das ist tatsächlich einfach seine Beweggründe. Oh, das ist ziemlich, ja, ein abgefahrener Film.
Also man muss sagen, er ist, weil er eine Puppe ist, ne? Hast du das schon gesagt?
Ja, ich meine, er ist Pinocchio, er ist ein Roboter, er tötet dann seinen...
He wants to be a real boy.
He wants to be a real boy und tötet dann Geppetto, meine ich, und versucht dann Derek und will ihn umbringen und hat quasi einen Haufen roter Säcke voller Zeug in seinem Lair hängen und in einem von ihnen ist Derek drin und dann sticht er nach und nach die Säcke, aber halt nie den, in dem Derek drin, was an sich schon so albern und dumm ist. Genau, und dann kommt noch irgendwie der Hotboy und hilft Sarah und Derek und gemeinsam töten sie den Roboter und dann hängt da noch eine Puppe irgendwie, die anfänglich zum Roboter umgebaut wurde und das ikonische Stromblitzen geht über ihre Augen und es ist nie wieder ein Film daraus geworden, soweit ich weiß. Das ist das Ende. Ich meine, das Franchise ging noch irgendwie weiter, aber ich glaube mit so einem Reboot, wenn ich es richtig weiß. Es gibt noch ein Silent Night, Deadly Night 6.
Ja?
Inoffiziell 6. Ja, also es gibt noch irgendwie ein Reboot aus 2013, habe ich gelesen irgendwo. So ein Quasi-Reboot. Genau, Santa's Watching. Silent Night hier, Silent Night. Ein Slasher-Film starring Malcolm McDowell. Der ist offiziell auf Wikipedia... Also der ist in der Wikipedia-Liste, wenn man auf das Franchise draufklickt, ist der noch aufgelistet. Aber ja, Sixth Installment, doch, genau.
Oh.
Und das ist mal wieder mit einem richtigen Killer-Santa und so. Aber den haben wir irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Also ich hatte den auch.
Auf Letterboxd wird er nicht erwähnt als Teil von der Reihe.
Ja. Ja.
Oh, my es ist, bad.
Also wirkt
my
auch bad. Nicht so als.
Ist auch nicht schlimm, also alles gut.
Nee, wirkt auch nicht so, als wäre der, also das ist halt nicht, es wirkt nicht so, als hätte der irgendeine Connection.
Nicht wirklich, nee, es ist einfach nur ein Killer-Santa.
Zeigt der Footage vom ersten Film.
Oh, yeah. Hat der hier Footage vom ersten Film gezeigt? Vielleicht so indirekt, so audiomäßig, habe ich mir gedacht.
Das wäre so geil.
Ich habe mal Fernsehen geguckt, wo wir es nicht sehen.
Ja,
aber,
ja, genau. Da dachte ich mir, das ist vielleicht die Audio dann aus dem ersten.
Das wäre sehr witzig.
So, jetzt habe ich diesen Film sehr langatmig zusammengefasst. Wir fangen doch mit Joe an. Wie fandest du den denn?
Ja, auch wieder ganz lustig, ne? Also, man merkt den Brian Usner-Einfluss hier noch und vor allem halt die Screaming Mad George-Effekte.
Oh, ja.
Der Film hat ein bisschen gebraucht, um loszugehen, wobei auch die Interaktion zwischen Geppetto und Pino sehr lustig waren zwischendrin und mochte auch halt einfach so dieses Spiel halt die ganze Zeit, oh, wer von den dreien ist jetzt der Böse? Ist es der Hunky-Dude, der lauter Spielzeuge sammelt? Ist es der weirde Pino? Ist es Joe? Ist es, naja, also das hat mich schon einigermaßen bei Laune gehalten, aber so richtig geil wird der Film halt natürlich am Ende, wo es halt zur Sache geht und fucking Pino als sein Vater verkleidet, Derek entführt und die Babysitterin, die ihren Freund eingeladen hat, weil sie Sex haben wollen in dem Haus, während es leer ist und halt nur das Kind dabei ist, aber who cares, halt einfach ein Stapel Mörderspielzeuge in den Raum legt, was eine super lustige, weirde Sequenz zur Folge hat, wo die von diesen Spielzeugen sie stirbt ja dann letztlich nicht dran, aber einfach wacky, wacky Shit.
Mhm.
Und das war super lustig. Also wirklich stupid, aber lustig. Und richtig nochmal den einen oben drauf gesetzt hat dann das Ganze, wo dann der Reveal kommt, dass Pino wirklich eine Puppe ist und als sein Vater verkleidet war und er will Mami, aber nicht halt nur als seine Mami, sondern er will auch Sex mit ihr, aber
hat auch keinen Penis.
Er kann ja nicht und humpt dann komisch auf ihr rum und dann, es ist so weird. Und ich hab den vorhin im Zug angeguckt und ich habe mehrmals laut gelacht im Zug. ich hatte durchaus meinen Spaß damit. Ja. Ted, wie ging's denn dir?
Sehr, sehr ähnlich. Also ich fand, es war immer das richtige Level von skurril, sobald wir, also klar, der Anfang vom Film, der, den kann man noch irgendwie so halbwegs ernst nehmen, obwohl wir halt so ein Killer-Toy haben, aber okay. Ja,
das auch irgendwie nicht so killerig ist, ne? Also das umarmt ihn und er fällt dann in einen fucking Schürhaken, aber...
Ja, ja, exactly. Aber ja, aber sobald wir irgendwie zu Geppetto und Pino kommen, fängt es für mich schon gut an und es taugt mir halt einfach. Es ist so lustig und auch zum Ende hin. Ich liebe die ganze letzte Sequenz, die letzten 20 Minuten, die sie da aufgebaut haben, alles, was du jetzt gerade erzählt hast. Für mich ein Favorite Part für mich war einfach nur nach dem Reveal, dass Pino eine Puppe ist, tut er sich dann statt einer Mütze einfach sein Playmobil-Haar auf den Kopf tun. Einfach, um es nochmal klarzustellen. Ja. Ich bin eine creepy, weird und eine Puppe.
Geil.
Und ja, ich hatte eine sehr gute Zeit mit diesem Film. Der hier, ich glaube, der hat mir einfach noch tendenziell am meisten Spaß einfach gemacht von all denen. Alle anderen hatten so ihre Highlights gehabt und alles. Der letzte, der war vielleicht noch ein bisschen interessanter, einfach vom Thematischen und von was er halt gemacht hat, der vierte. Der zweite ist für mich auf einem Level iconic, einfach nur wegen Eric Freeman. Aber der hier so overall hat mir am meisten Spaß gemacht und dann vor allem dann noch diese letzte Killsequenz mit den Teenagern, mit den ganzen Toys, fand ich sehr, sehr unterhaltsam.
Ach, so, so lustig.
Wild einfach.
So witzig.
Der Panzer ums Eck kommt und halt, ja, okay, der schießt halt wirklich. Und vor allem, das Geilste ist halt einfach die Hand, ne, wo die Sex haben und dann die Hand erst an seinem Hintern rummacht und er so, oh, was machst du da, das hast du noch nie
gehört.
Und wie lange die brauchen, bis sie checken, dass da noch eine fünfte Hand im Spiel ist bei ihrem Rumgemacher. So funny. So lustig. Luke, wie ging's dir?
Es ist ein Wahnsinn. Nicht witziger Film. Ja, ich weiß gar nicht, welche Highlights ich noch aufzählen soll, weil ihr habt schon die meisten gesagt. Das ist so ein lustiger Film. Ich mag auch die Juxtaposition zwischen der unglaublich straighten Performance von Jane Higginson, die einfach so ist alles so ein bisschen matter of fact irgendwie hinnimmt. Auch so, ja, 2 Wochen nachdem mein Mann gestorben ist, mach mir eher Sorgen um meinen Sohn. Ich habe sonst keine sonderlich große emotionale Reaktion da drauf.
ihre ganze Reaktion auf ihren Mann ist gestorben ist, warum ist mein Sohn traumatisiert? Zwei Wochen später, warum ist er nicht wieder ganz glücklich?
Weiß nicht, wie ich ihm helfen soll.
Vielleicht kaufe ich ihm einfach ein Spielzeug, dann wird er ja schon über den Tod hinwegkommen. Ich bin's ja offensichtlich.
Ja. Und dann einfach dieses Ganze. Und ich finde, hier hat es so viel besser funktioniert als in den anderen Filmen. Tatsächlich dieses ständige, du fühlst mit ihm mit, weil er permanent dem ausgesetzt wird, was ihn traumatisiert hat. So, überall um ihn rum ist Spielzeug und ihre Lösung ist Spielzeug und jetzt machen wir noch dieses Geschenk auf und es liegt quasi da und es ist genauso adressiert wie das Geschenk, das sein Vater getötet hat und er sitzt einfach da und starrt dies. Also er ist ein bisschen overacting-mäßig unterwegs, auf jeden Fall, er hat sehr krasse Gesichtsausdrücke, aber ich finde, die passen sehr gut zu diesem Ding, zum ganzen Film, zum ganzen Tone. Und jetzt sitzt er da und starrt dieses Geschenk an und schmeißt es weg. Ach, ist so böse.
Erfahren wir eigentlich jemals, weil er schmeißt dieses Geschenk weg, dann der andere zieht die Sirenenleine an, die zünden irgendwie.
Ja.
Aber erfahren wir was? Jetzt stirbt der?
Ja, ja. Ach so, nee, der landet doch im Krankenhaus. Ist doch dann voll bandagiert und alles.
Ach, genau, der landet
überlebt.
Im Krankenhaus. Ja.
Sie konnten kein Kind töten. So weit sind sie nicht gegangen.
Well, aber alles andere.
Ja. Oh Mann.
Weird, dass dieser Film Grenzen hatte. Aber okay, whatever.
Ah, oh boy.
Habt ihr einen Favorite-Moment in diesem, also in der ganzen Wackiness?
Also für mich einfach nur die skurrile Performance von Pino dann zum Schluss war für mich ein Highlight. Aber halt auch die Toys dann am Ende, die Killer-Toys mit dem Pärchen, da gab es so einen Moment, wo ich dachte, oh, die werden jetzt extrem gory, wo so ein, weiß ich, war das ein Drache oder sowas, aber auf jeden Fall irgendwas, was halt so manchen kann und was halt auf ihre Vagina halt zugesteuert ist. Nämlich so, oh fucking shit, was werden die jetzt hier zeigen? Aber dann irgendwie beißt es dann ins Bein oder in den Arm oder so.
Manch
dann
ihrem Bein, ja, manch dann ihrem Bein rum, ja.
Genau, wo ich mir da war so, das war so ein Moment, wo ich dachte, ah fuck, da haben sie mich dazu gebracht, während es so ridiculous ist, mir nochmal was Schlimmeres vorzustellen.
Yes.
Für die nächsten Sekunden. Und es ist dann, ja, nicht passiert, aber die einfach das Ende vom Film ist einfach so gut.
Mhm. Das Ende ist super. Ich finde, glaube ich, die Toy-Sequenz mit der Babysitterin und ihrem Freund hat mir am meisten gefallen. Trotzdem noch, weil, ach ja, das ist. Joe hat letztendlich schon alles beschrieben, was an dieser Sequenz so geil ist. Ist einfach, du siehst ein Spielzeug nach dem anderen und fragst dich, oh, was kann das jetzt noch machen? Und diese Hand und ach, es ist
sehr. Die Hand ist zu 100% mein Highlight. So geil, wie da mitgespielt, ne? Wie die an seinem Hintern rummacht und das ist nicht, was ich erwartet habe, was jetzt passiert. Und er einfach positiv drauf reagiert und dann macht es an ihr rum und sie schiebt die Hand weg, weil sie denkt, das ist er, und dann nimmt sie die Hand und tut sie auf seinen Rücken. Und ich habe mir gedacht, was ist dein Gedanke hier? Wenn das seine Hand wäre, hättest du gerade seinen Arm gebrochen. So.
Ich möchte übrigens
nur seine eigene Hand auf seinen Rücken.
Ich möchte nur kurz hervorheben, dass wir jetzt einen Audioclip von Joe haben, wie er sagt, so geil die Hand an seinem Hintern. Möchte nur kurz.
Ich stehe voll und ganz dazu.
Ja, das ist völlig okay.
Ja, also der ganze Handgag ist das Highlight, fast das Highlight des Silent Night, Deadly Night Franchises für mich, muss ich sagen.
Mhm.
Ist das nicht der Spirit of Christmas?
Ja.
Sex und Gewalt.
Sex und Gewalt und weirde Hände.
Ja.
Überall.
Eine fünfte Hand. Im Gefummel ist doch,
ja,
ist doch.
The true spirit of Christmas.
So würde ich doch sagen. Das ist, warum wir dieses Special gemacht haben.
Ja, alle anderen Christmas-Specials invalide.
100%.
Das ist das beste Special. Ja, genau. Das beste Special so far.
Ja, tatsächlich. Also ich fand's.
Ja.
Ich übergehe gerade ständig die Mod. Tut mir leid.
Nein. Do it.
Ich fand's schön irgendwie dieses Jahr, dass wir so einen kompletten Gegenpol zu dem haben, was wir sonst immer so gemacht haben, weil wir schon immer sehr wholesome waren, so in unserer Ausrichtung, und jetzt ist mal so richtig Horror Christmas.
Ach so, nicht Little Lord Fauntleroy und Aschenbrödel und so.
Hä?
Ich denke mir ja auch, jedes Jahr denke ich mir, oh Gott, das kommt wieder Weihnachts, oh Gott, was machen wir denn da?
Ja.
Gibt doch gar nicht so viele Weihnachtsfilme, ja. Und dann denke ich immer dran, dann fällt mir immer auf, oh fuck, der Abgrund an Weihnachtskino ist so tief. Es gäbe schon Dinge, die man machen könnte. Mhm. Aber ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben dieses Jahr. Und nächstes Jahr können wir dann wieder sowas Klassisches machen, wo ich dann sterb.
Ja.
Das ist schon okay.
Dich einmal im Jahr. Du hast
dann 2 Jahre Pause gehabt, dann ist dann gut.
Genau.
Ja.
Kannst du wieder ranwagen.
Irgendwann müssen wir ja mal Love Actually machen oder so ein Bullshit.
Ja.
Oh Gott.
Ach, das ist ein Christmas-Film, ne? Love Actually.
Ja. Oh Gott, Christmas Rom-Coms. No.
Ja, das müssen wir eigentlich fast nächstes Jahr machen, dann so. Das ist der maximale Kontrastprogramm.
Ja, müssen wir es nur merken bis nächstes Jahr.
Schon auch Sex, aber keine Gewalt und alles sehr zahm wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich sehr zahm.
Ja, ich meine, für mich überraschend positiv.
Mhm.
Also ich habe es um weiten mehr erwartet, dass es einfach ein Slog wird, dass es alles so ähnlich wie der dritte Film sein wird. Vor allem im vierten und fünften. Also ich habe nicht erwartet, dass auf einmal so ein Old Friend zurückkommt und das elevated und was richtig, richtig Geiles draus macht. Und ja. Für mich war das voller Erfolg, dieses Christmas Special.
Ja, absolut, absolut. Sollen wir noch ein Ranking machen oder kommen wir ohne klar?
Ich kann es aus dem Kopf auf jeden Fall kurz machen, ja.
Ja, kann man machen.
Ist ziemlich easy für mich. 4, 5, 1, 2, 3. Von oben nach unten.
Für mich sind es wahrscheinlich, 4, 5, 2, 1, 3.
4, 2, 5, 1, 3.
Eric Freeman ist einfach so gut.
Garbage Day.
Es ist nur dieser Satz, es ist nur Garbage Day.
Ja, mehr kann ich mich nicht erinnern. Aber
tatsächlich will ich mir jetzt diesen 2012er Film anschauen, weil ich sehe gerade in der Trivia, dass es sogar eine Reference zu Garbage Day gibt.
Oh, nice.
Oh, okay. Gibt. Wild.
Sehr gut.
Und mehrere, also es ist eher so eine, also es ist kein Remake oder so, sondern tatsächlich, dieser 2012er Film ist inspiriert von einem Holiday Massacre, das in 2008 passiert ist.
Oh,
und dann haben sie einfach den Moment genommen, um so eine Hommage zu den Silent Night, Deadly Nights Filmen zu machen und dann auch anscheinend auch ein paar Kills rekreieren und wiederholen, die in den ersten Filmen zu sehen sind.
Okay.
Und mitunter und noch eine Line haben zum Garbage Day.
Ja.
Ja, aber der echt Weltbezug fühlt sich weird an, aber okay. Müsste man sehen.
Ja. Abgesehen davon, ich meine, die ganzen Referenzen zum anderen, das ist eigentlich cool. Und dann noch Malcolm McDowell. Naja.
Alright, vielleicht wird das der Heiligabendfilm dieses Jahr.
Ja. Vielleicht wird das ja das, wer weiß. Wir gucken mal. Vielleicht besprechen wir den ja irgendwann mal in einem anderen Kontext.
Gut möglich. Alright.
Nice.
Alright.
Dann würde ich doch sagen, erfolgreiches Weihnachtsspecial. Falls ihr da draußen hier heute an Heiligabend Silent Night, Deadly Night in irgendeiner Fassung geschaut habt, lasst uns wissen, wie euer Weihnachten dadurch bereichert wurde. Außer vielleicht, wenn ihr den dritten eingeschmissen habt. Aber ansonsten ist, glaube ich, jeder dieser Filme eine Bereicherung für einen Heiligabend. Würde ich felsenfest behaupten. Mhm. Uns bleibt eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, Feiertage generell. Wir hören uns dann noch in einer Woche zum Jahresrückblick.
Yes.
Und dann war es das mit Planet Filmgeek für dieses Jahr.
Mhm.
Also genießt die Feiertage.
Feiert schön.
Genau.
Oder kommt gut durch die Feiertage, je nachdem, wie ihr so drauf seid mit denen. Manche sind ja nicht so.
Ja, genau. Wenn die Feiertage für euch furchtbar sind, Silent Night, Deadly Night hilft, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Ja, so ein Marathon, also wird schon.
Ja.
Holt euch eure Freunde.
Garbage Day.
Eine Kiste Bier. und schaut euch diese fünf Filme an.
Ja. Wenn euch eure Familie auf den Wecker geht, Garbage Day hilft.
Ja, auf jeden Fall. Dieses Bild ist einfach.
Ikonisch.
Ja, total.
In dem Sinne, schöne Restweihnachten, schönen Restfeiertage, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns zum Jahresrückblick und dann im nächsten Jahr mit frischen, normalen Planet Film Geek Episoden. Bis dahin, macht es gut.
Tschüss. Bye.